Ihr Lieben, während des Erdbebens in Armenien im Jahr 1988 wurde das Land innerhalb von nur 4 Minuten völlig zerstört. 30.000 Menschen kamen damals ums Leben. Kaum hatten die tödlichen Erdstöße aufgehört, lief ein Vater zu einer Grundschule, um seinen Sohn zu retten. Als er ankam, sah er, dass das ganze Gebäude in Trümmern lag. Sofort lief er auf den großen Schuttberg, um seinen Sohn zu suchen, denn er erinnerte sich, dass er ihm ein Versprechen gegeben hatte. Er hatte ihm gesagt, egal was passiert, ich bin für dich da, wie Väter das so machen. Von diesem Versprechen angetrieben, suchte er ungefähr die Stelle, an der das Klassenzimmer vielleicht hätte gelegen. Und dann begann er, Steine wegzuräumen, einen nach dem anderen. Andere Eltern kamen und weinten um ihre Kinder. Es ist zu spät, riefen sie ihm zu. Du weißt doch, dass sie tot sind. Du kannst ihnen nicht mehr helfen. Sogar ein Polizist riet ihm aufzugeben, aber der Vater gab nicht auf. 8 Stunden lang grub er, dann 16, dann 32 Stunden. Seine Hände waren wund, seine Kräfte aufgezehrt, aber er weigerte sich aufzuhören. Schließlich nach 38 aufreibenden Stunden schob er einen Steinbrocken beiseite und hörte die Stimme seines Sohnes. Er rief seinen Namen, Amann, Amann, und eine Stimme antwortete ihm, Papa, ich bin hier. Dann fügte der Junge die unschätzbar wertvollen Worte hinzu, ich sagte den anderen Kindern, sie sollten sich keine Sorgen machen. Wenn du lebst, dann würdest du kommen und uns retten. Denn du hast mir ja mal gesagt, egal was passiert, ich werde immer für dich da sein. Ihr Lieben, hat Jesus uns, seinen Jüngern, nicht mal das Gleiche versprochen? Als er ahnte, dass man ihn verhaften und töten würde, da hat er sich lange von seinen Jüngern verabschiedet. Er sagte ihnen, erschreckt nicht und habt keine Angst. Vertraut Gott und vertraut mir. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt, um dort einen Platz für euch vorzubereiten. Und dann werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und die letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern zurief, lauteten, ich bin immer bei euch bis zum Ende der Welt. Immer. Jesus hat uns also das gleiche Versprechen gegeben, wie dieser Vater in Armenien seinem Sohn. Und Jesus sichert uns damit zu, dass er immer für uns da sein wird, egal was passiert, und dass er eines Tages zurückkommen wird. Felsen werden einstürzen, die Erde wird beben, aber als Kinder Gottes brauchen wir keine Angst in dieser Welt zu haben. Denn Jesus hat versprochen, uns zu holen, damit wir eines Tages bei ihm sind. Die Frage ist, wagen wir es in unserem Alltag, diesem Versprechen wirklich zu glauben? Wagen wir es, daran festzuhalten, wenn das Leben über uns einstürzt, wenn Krankheit und Leid über uns kommen, wenn Sorgen uns quälen? Wagen wir es, seiner Treue zu vertrauen, wenn unsere Welt ins Wanken gerät? Oder fragt da nicht doch eine vorsichtige Stimme immer mal wieder in dir, ob man sich wirklich darauf verlassen kann? Wie zuversichtlich sind diese Worte? Oder beschleicht dich nicht auch so ab und an der Zweifel, ob das wirklich wahr ist, was damals an Ostern geschehen ist? Woher sollen wir wissen, dass Jesus wirklich tun wird, was er sagte? Wie können wir glauben, dass er die Steine auch in unserem Leben beiseite schreiben wird? Wie können wir glauben, dass er uns befreit? Weil er es bereits einmal getan hat, weil er an Ostern den Tod besiegt hat und den Stein beiseite schob. Um das zu verstehen, kehren wir noch einmal an diesen Ostersonntagmorgen zurück. Wir setzen uns auf den kalten Boden in der Grabkammer und fühlen mal die Dunkelheit an diesem Sonntagmorgen. Stille umgibt uns und quält uns. Und wir schauen mit den Augen unseres Herzens auf das, was wir in Wirklichkeit nie sehen konnten. Wir sehen Jesus im Grab liegen. Es ist still, es ist kalt, er ist völlig steif. Der Tod hat seine größte Trophäe gefordert. Jesus schläft nicht in diesem Grab, er ruht sich dort auch nicht aus, er ist tot. Er hat keine Luft mehr in seinen Lungen, keine Gedanken mehr in seinem Kopf. In seinem Gehirn ist kein Gefühl mehr und in seinen Gliedern spürt er auch nichts mehr. Sein Körper ist genauso kalt und leblos wie die Steinplatte, auf der er liegt. Dafür haben die Scharfrichter damals gesorgt. Als Pilatus hörte, dass Jesus tot war, fragte er die Soldaten, ob sie sich auch dessen sicher sind. Und sie waren sich sicher. Hätten sie gesehen, dass der Nazarener noch zuckte, hätten sie ihm die Beine gebrochen, um sein Ende zu beschleunigen. Und hätten sie auch nur ein Stöhnen gehört, hätten sie ihn am Kreuz hängen gelassen. Doch das war gar nicht nötig. Die Römer verstanden ihr Handwerk und ihre Aufgabe war erledigt. Sie zogen die Nägel aus seinem Körper heraus, nahmen den Leichnam vom Kreuz und übergaben ihn an Josef und Nikodemus. Josef von Arimathäa und Nikodemus, der Pharisäer, die hatten extra bei Pilatus gefragt, ob sie den Leichnam vielleicht haben dürften. Sie waren reiche und einflussreiche Männer in Israel. Für einen Atemzug von Jesus hätten sie alles gegeben. Sie waren sich sicher, dass Jesus der von Gott gesandte Retter war, so sicher, dass sie dafür ihren guten Ruf und ihre Stellung in der Führungsschicht der Juden aufgaben. Jesus hatte ihr Herz berührt und ihren Glauben an den Messias bestätigt. Darum gab es für sie nur eins: So sehr die Soldaten wollten, dass Jesus tot ist, so sehr wollten diese beiden, dass er lebt. Während sie das Blut aus seinem Bart wuschen, horchten sie, ob er nicht doch noch atmen würde. Als sie das Tuch um seine Hände banden, hofften sie, einen Pulsschlag zu fühlen. Was hätten sie alles für ein Lebenszeichen von Jesus gegeben? Doch sie fanden keins mehr. Also taten sie mit Jesus, was man damals mit einem toten Mann machte. Sie wickelten ihn in saubere Leinentücher und legten ihn in ein Grab, in Josefs Grab. Und römische Wachposten wurden aufgestellt, um die Leiche zu bewachen, denn Jesus hatte ja vorausgesagt, dass er von den Toten auferstehen würde. Ein römisches Siegel wurde auf dem Stein vor dem Grab angebracht, sodass 2 Tage sich niemand diesem Grab nähern konnte. Doch dann kam der Sonntag. Und mit dem Sonntag kam Licht. Ein Licht im Grab. Ein helles Licht. Ein gedämpftes Licht, ein flackerndes Licht, wir wissen es nicht genau. Aber es war Licht, weil Gott Licht ist. Und mit dem Licht kam Leben. Kaum war die Dunkelheit gebannt, wurde die Verwesung rückgängig gemacht. Jesus atmet wieder, seine Brust hebt sich, die trockenen Lippen öffnen sich, die starren Finger regen sich, Herzklappen pulsieren und Gelenke kommen wieder in Bewegung. Während ich mir das so ausmale, bin ich von Ehrfurcht ergriffen. Nicht nur aufgrund dessen, was ich mir da vorstelle, sondern auch aufgrund dessen, was ich aus der Bibel weiß. Denn ich weiß ja, dass auch ich einmal sterben werde. Ich weiß, dass auch ich einmal begraben werde. Meine Lungen werden genauso leer sein wie die von Jesus. Meine Hände werden erstarren wie seine. Doch weil Jesus leibhaftig auferstanden ist und weil der Stein am Ostermorgen weggerollt war, darf auch ich für die Zukunft hoffen. Ja, in uns allen wurde doch mit diesem Tag ein machtvoller Glaube geweckt. Paulus beschreibt diesen Glauben einmal als Wiege der Hoffnung und er schreibt im Brief an die Römer im 6. Kapitel, da wir in seinem Tod mit Jesus verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, wissen wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir sind uns so sicher, weil Christus von den Toten auferstand und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Und den Korinthern bestätigt Paulus, alle Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Es gibt aber eine Reihenfolge. Christus zuerst und wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören. Seit Ostern gibt es also für Paulus und für jeden, der Jesus nachfolgt, dieses wunderbare Versprechen. Es kommt direkt von Gott und er sagt es auch dir heute. Die Auferstehung meines Sohnes Jesus beweist dir, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und gleichzeitig kündigt sie dir an, dass auch du einmal auferstehen wirst. Aber können wir diesem Versprechen wirklich glauben? Woher sollen wir wissen, dass die Auferstehung Realität ist? Wer kann uns sagen, dass das Grab damals wirklich leer war? Ich finde, das sind wichtige Fragen, die sich jeder mal stellen sollte. Denn Paulus schrieb, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. Mit anderen Worten, wenn Jesus auferweckt wurde, dann werden seine Jünger auch auferweckt werden. Und wenn Jesus nicht auferweckt wurde, dann können wir uns die Sache mit dem Glauben sparen. So wichtig ist Ostern. Die Auferstehung ist sozusagen der Eckstein unseres christlichen Glaubens. Und wenn der Eckstein stabil ist, dann steht auch das Gebäude unseres Glaubens sicher. Wenn man ihn herausbricht, dann stürzt das Haus zusammen. Dieser Eckstein ist jedoch gar nicht so leicht aus den Fugen zu heben, denn wenn Jesus nicht im Grab ist, wo ist er denn dann? Manche spekulieren, dass Jesus überhaupt nicht gestorben ist. Die Leute damals sollen etwas unerfahren gewesen sein, sie hielten Jesus nur für tot. Aber in Wirklichkeit war er nur bewusstlos und nach 2 Tagen wacht er schließlich auf und verlässt das Grab. Mal ehrlich, wie wahrscheinlich ist diese Theorie? Jesus erleidet Folter, Auspeitschen, Durst, Austrocknen, Nägel in Hände und Füße und zuletzt ein Speer in seiner Seite. Könnte ein Mensch eine solche Folter überleben? Und wenn ja, könnte er dann eigenhändig einen riesigen Stein vom Grab wälzen und anschließend noch 2 römische Wachtposten überwältigen und fliehen? Ich denke nicht. Und ich bitte dich, diesen Gedanken wirklich aufzugeben, dass Jesus gar nicht tot war. Die römischen Soldaten wussten ganz genau, wann ein Mensch tot war. Und solch eine Kreuzigung, die überlebte niemand. Ein 2. Gedanke. Manche Leute beschuldigten damals auch die Jünger, sie hätten den Leichnam gestohlen. Sie wollten die Auferstehung nur vortäuschen. Sie sollen sich nachts zum Grab geschlichen haben, um die römischen Soldaten davor zu überfallen. Stellen wir uns auch das mal vor. Einfache Fischer, die schon bei der Verhaftung von Jesus gleich Reis ausgenommen haben und so viel Angst hatten, dass sie noch nicht einmal unter dem Kreuz zu finden waren, die wagen jetzt plötzlich den Aufstand? Frisch bekehrte Steuereinnehmer, die meiste Zeit ihres Lebens nur Geld gezählt haben, die nehmen es plötzlich mit gut bewaffneten Soldaten auf. Sie hielten die Soldaten fest, sie rollten den versiegelten Stein weg, sie packten die Leiche aus, denn die Leichentücher waren ja im Grab gefunden, und dann entwischten sie unerkannt. Wer soll das glauben? Ich finde, das klingt überhaupt nicht einleuchtend. Aber selbst wenn es so gewesen wäre, wozu soll das gut gewesen sein? Wenn die Jünger den Leichnam gestohlen hätten, wie erklären wir dann ihren Märtyrertod? 11 der 12 Jünger sind für ihren Glauben getötet worden. Sie gaben ihr Leben für den auferstandenen Herrn hin. Sie hielten nämlich an der Lehre fest, dass er lebt. Und sie starben dabei alle sehr überzeugend. Woher nahmen die Jünger die Kraft dazu? Sollen sie sie aus einer Lüge bezogen haben? Das glaube ich nicht. Sie waren vielmehr dem Auferstandenen persönlich begegnet und das gab ihnen so viel Mut und Kraft, dass sie bereit waren, für ihn zu sterben. Ich denke, John Stott hat recht, wenn er schreibt, Heuchler und Märtyrer sind nicht aus demselben Stoff gemacht. Das zeigt sich an den Jüngern ganz deutlich. Ein 3. Einige Leute gehen so weit, dass sie behaupten, die Juden hätten den Leichnam gestohlen. Das ist tatsächlich möglich, denn die Führer der Juden machten mit den Römern ja gemeinsame Sache. Aber warum sollten sie den Leichnam stehlen? Sie wollten Jesus doch im Grab sehen. Und wenn sie den Leichnam gestohlen hätten, warum zeigten sie ihn dann nicht, als die Nachricht von der Auferstehung sich wie ein Lauffeuer verbreitete? Wenn sie die Leiche Jesu auf eine Bahre gelegt hätten und im Triumphzug durch die Straßen von Jerusalem getragen hätten, dann wäre die Bewegung Jesu wie eine Fackel im See sofort erloschen. Aber sie zeigten die Leiche nicht, weil sie keine hatten. Doch wenn weder die Juden noch die Jünger den Leichnam haben, wo ist er dann geblieben? Nun, in den vergangenen 2000 Jahren haben Milliarden Menschen die einfache Erklärung angenommen, die der Engel damals Maria Magdalena am Grab gab. Als sie das Grab besuchen wollte und es leer fand, da wurde ihr gesagt, er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. 3 Tage lang verweste der Leichnam Jesu. Er lag nicht nur einfach da, er verweste. Die Wangen sanken ein und die Haut wurde bleich. Doch nach diesen 3 Tagen wurde dieser Prozess rückgängig gemacht. Tief im Innern des Grabens regte sich etwas und der lebendige Christus trat wieder hervor. Und in dem Augenblick, in dem er hervortrat, änderte sich alles. Paulus erklärt uns im Römerbrief, als Jesus von den Toten auferweckt wurde, war dies ein Zeichen dafür, dass der Tod nicht mehr das Ende von allem ist. Ist das nicht wunderbar? Ostern ist das Zeichen dafür, dass der Tod nicht mehr das Ende von allem ist. Ich finde, dass man bei diesem Satz so richtig aufatmen kann. Ostern ist das Zeichen dafür, dass der Tod nicht mehr das Ende von allem ist. Denn für alle, die aufrichtig nach einem Sinn im Leben gesucht haben, ist die Auferstehung die anschauliche Verkündigung, dass es sich wirklich zu glauben lohnt. Es gibt einen Sinn in unserem Leben. Weil Jesus auferstanden ist, können wir darauf vertrauen, dass es einmal eine letzte Gerechtigkeit geben wird. Denn jeder wird einmal seinem Schöpfer gegenüberstehen. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Weil Jesus auferstanden ist und mit einem neuen Körper gesehen wurde, können auch wir darauf vertrauen, dass auch wir einmal einen neuen Körper für die Ewigkeit bekommen. Einen Körper, der frei ist von Krankheit und Leid und Schmerzen. Und weil Jesus auferstanden ist, wissen wir, dass der Tod nicht die Endstation ist. Er ist die Eingangshalle in Gottes neue Welt. Und wenn wir uns jetzt und hier mit Jesus verbunden haben, dann dürfen wir uns schon heute auf die Zeit freuen, wo uns keine Fragen mehr vom Schlaf abhalten werden, wo uns keine Schmerzen mehr niederdrücken. Und darum möchte ich dir so viel Mut machen, ganz neu an die Auferstehung zu glauben, an offene Gräber, an endlose Tage, an echten Lobpreis im Himmel. Es wird so schön. Thomas Gottschalk hat mal gesagt, wenn ich am Ende mal die Augen zumache und merke, dass Jesus doch nicht Mensch geworden ist, dann habe ich nichts falsch gemacht. Das ist das geringere Risiko, als wenn ich nicht an Gott glaube und nachher gibt es das ewige Leben doch. Stell dir nur mal vor, was das für eine Enttäuschung ist, wenn es den Himmel tatsächlich gibt und du bist nicht dabei. Das wird dir wehtun und das wird auch deinem Schöpfer wehtun. Darum überprüf bitte diese Geschichte der Auferstehung. Sie ist der Meilenstein in unserer Menschheitsgeschichte. Und Gott hat dafür gesorgt, dass es ganz viele Indizien gibt, die bestätigen, dass Jesus nicht in diesem Grab geblieben ist. Wenn du dich aufmachst und der Sache nachgehst, dann wirst du entdecken, dass Jesus wirklich lebt. Und dann wirst du auch keine Probleme mehr haben, den Rest seiner Geschichte für wahr zu halten. Ja, durch die Auferstehung ändert sich tatsächlich alles. Der Tod ändert sich. Er war immer das Ende, jetzt ist er plötzlich ein Anfang. Der Friedhof ändert sich. Früher gingen die Menschen dorthin, um sich zu verabschieden. Jetzt gehen sie dorthin und sagen, wir werden uns wiedersehen. Sogar der Sarg ändert sich. Der Sarg ist nicht mehr ein Kasten, in dem Leichen versteckt werden. Er ist nun eher ein Kokon, in dem der Leib aufbewahrt wird, bis Gott ihn zu etwas Größerem befreit. Ja, dieser Tag wird kommen, an dem Jesus zurückkommt, um uns zu befreien. Denn er hat uns versprochen, ich werde kommen und euch holen. Und um zu beweisen, dass sein Versprechen ernst zu nehmen ist, wurde damals der Stein weggerollt und sein Leib auferweckt. Und du kannst dich darauf verlassen, dass auch alles andere eintreffen wird, was Jesus vorausgesagt hat. Wenn die Uhr für diese Erde einmal abläuft, dann wird die Erde ein letztes Mal beben, sagt die Bibel. Ein Erdbeben wird sie erschüttern, wie es vorher noch keines gab. Und dann wird Jesus kommen. Hell wie ein Blitz wird er am Himmel auftauchen, damit jeder und jede ihn sehen kann, auch du und ich. Und die Toten werden die Erde auf die Seite schieben und sogar aus dem Meer wieder auftauchen, denn alle Knie sollen sich vor dem König der Könige beugen. Aber nicht nur die Erde wird vor Jesus erzittern, auch der Mond und die Sterne werden der Herrlichkeit Gottes Platz machen. Und denjenigen, die Jesus nicht kennen, wird es kalt den Rücken herunterlaufen. Sie werden versuchen zu fliehen, aber es gibt keinen Ort mehr, den Jesus nicht erfüllt. Doch du und ich, wir werden in dieser Stunde keine Angst haben. Wir werden begeistert sein, weil wir ihn kennen und auf ihn gewartet haben. Denn wir haben, wie der Junge in Armenien, das Versprechen unseres Vaters im Himmel gehört. Wir wissen, dass er den Stein weggerollt hat. Nicht den Stein bei dem Erdbeben in Armenien, aber den Stein vor dem Grab Jesu. Und in dem Augenblick, wo er den Stein weggerollt hat, schob er hoffentlich auch alle Gründe beiseite, die uns an seiner Liebe und seiner Herrlichkeit zweifeln ließen. Wir können genauso wie der Junge in Armenien den Worten unseres Vaters wirklich vertrauen. Und er sagt uns auch heute wieder zu: Wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, denn ich bin die Auferstehung und das Leben. Amen. Ich möchte mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, das ist so wunderbar und großartig, dass du auferstanden bist und lebst, dass wir jetzt hier mit dir reden können und wissen dürfen, dass du wirklich da bist. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du diesen Weg konsequent gegangen bist, dass du in den Tod gegangen bist, um uns zu erlösen, dass du alles bezahlt hast am Kreuz für unsere Schuld. Aber noch viel wunderbarer ist es, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass wir in dir jemanden haben, der uns begleitet bis ans Ende der Welt. Ja, und selbst wenn diese Welt untergeht und es sieht immer mehr danach aus, dann können wir uns trotzdem an dir festhalten. Denn du hältst alles in deiner Hand und du bist stärker und größer als alles, was uns Angst macht. Herr, und so danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir das jetzt auch feiern dürfen, dass das Grab wirklich leer war und dass du jetzt hier an unserer Seite bist. Und ich bitte dich, dass du auch die Zweifel, die uns immer wieder plagen, beiseite rollst, so wie du den Stein damals auch beiseite gerollt hast. Ja, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns mit neuem Glauben und neuer Zuversicht erfüllst. Herr, begegne du auch uns so, wie du den Jüngern damals begegnet bist und zeig uns, dass man sich wirklich auf dich verlassen kann. Amen. Und jetzt wollen wir uns noch unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich. Er lasse dein Leben gedeihen und deine Hoffnung erblühen. Der Herr behüte dich, er umarme dich in deiner Angst und stelle sich vor dich in deiner Not. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Wie ein zärtlicher Blick erwärmt, so überwinde er in dir, was erstarrt ist. Und wenn die Schuld dich quält, lasse er dich aufatmen und mache dich frei. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er sehe dein Leid, er tröste und heile dich. Er schenke dir das Wohl des Leibes und das Heil deiner Seele durch Jesus Christus. Er gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche ein gesegnetes Osterfest.